Liebe Geschwister, ich freue mich über Ihre angeregten Gespräche, dass die Gemeinde sich so gut untereinander versteht. Aber der kleine Zeiger, zumindest der virtuelle, ist auf der 6 und der, denn der kleine ist zwischen der 8 und der 7 und der große auf der 6, halb 8. Wir wollen loslegen mit dem Wichtigen, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen. Machen weiter in dieser kleinen Einheit zum 5. Buch Mose, zum Deuteronomium. Und heute und in den nächsten beiden Stunden zu diesem Thema wird es gehen um singt, segnet, stirbt. Die letzten Kapitel dieses Buches Deuteronomium, dass Mose ein Lied singt, dass er dann den Segen spricht, dann werden wir nächste Stunde dann zu dem Thema was hören und dass er dann letztlich stirbt. Aber heute wollen wir uns mit dem Lied des Mose beschäftigen, das ist das 32. Kapitel. Bevor ich loslege, darf ich Sie alle recht herzlich begrüßen, die im Gemeindesaal sind, aber auch all diejenigen, die uns jetzt per Internet und Telefon zugeschaltet sind. Und ganz besonders möchte ich ein Ehepaar grüßen, das heute unter uns ist. Das sind die lieben Prills, Dr. Prill und seine liebe Frau. Die sind gekommen von weit her aus Namibia. Da haben sie die Zelte abgebrochen nach 9 Jahren Missionsdienst. Jetzt ist so eine gewisse Zwischenzeit, bevor sie dann weitermachen in Edinburgh. Und wir sind euch ja eng verbunden. Das ist was ganz Wunderbares. Schön, dass ihr hier seid. Eben habe ich noch von Dr. Prill ein Buch geschenkt bekommen. Das neueste Buch, was er geschrieben hat. Calvin, Luther und die Mission der Kirche, allerdings auf Englisch. Und vorne in der Widmung, neben ein paar anderen Gemeinden, ist dieses Buch auch uns als Martini-Gemeinde gewidmet. Ich sage das mal hier, also lieben Dank für diese große Ehre. Schön, dass ihr hier seid, dass wir die Gemeinschaft haben und die wird nächste Woche noch ein bisschen intensiviert bei der Bibelstunde. Nächste Woche setze ich mich dann mal hier in die Reihen und lehne mich ganz zurück. Da habe ich einen ganz entspannten Mittwoch. Da wird Dr. Prill die Bibelstunde leiten, wird die Andacht machen, wird ein bisschen was erzählen über den Dienst, der war, über den Dienst, der kommen wird an der Bibelschule in Edinburgh. Und er wird uns nächste Woche, an der Stelle möchte ich schon sagen, einen Psalm auslegen. Passt gut zu dem Thema heute, hat man nicht abgesprochen. Psalm 73, schön, dass das so ist. Und nochmal, wie gesagt, herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Die sind jetzt noch 12 Tage hier bei uns. Also da haben wir noch viel Gelegenheit, mit Ihnen auch Gemeinschaft zu haben. Gut. Ja, jetzt steigen wir rein in diesen Psalm des Mose, dieses Lied des Mose. Und dieses Lied des Mose, dieser Psalm, wird eingeleitet schon im 31. Kapitel. Und die drei Verse, die das einleiten, wie in welchem Umfeld das platziert wird, da möchte ich gerne die Andacht gerne zu Beginn drüber erhalten. Deuteronomium 31, die Verse 28 bis 30. Dort heißt es: Versammelt vor mir alle Ältesten eurer Stämme und eure Amtleute, dass ich diese Worte vor ihren Ohren rede und Himmel und Erde wieder sie zu Zeugen nehme. Denn ich weiß, dass ihr euch nach meinem Tode sehr versündigen werdet und von dem Wege abweichen, den ich euch geboten habe. So wird euch am Ende der Tage das Unheil treffen, weil ihr tut, was böse ist in den Augen des Herrn. Und ihn erzürnt durch eure Hände Werk. Und Mose trug vor den Ohren der ganzen Gemeinde Israel dies Lied bis zum letzten Wort vor. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Lieber Heiland, danke, dass wir jetzt Bibelstunde haben dürfen. Danke, dass du uns dein Wort schenkst. Wir wollen dich bitten für die Andacht, aber auch nachher für die Wortbetrachtung, um dein Mitgehen, deine Leitung, Herr, dass du uns dein Wort öffnest, dass du uns segnest über dein Wort und durch dein Wort. Wir wollen dich bitten, dass du zu uns sprichst, zu einem jeden Einzelnen, Herr. Und das wird nur dann gelingen und geschehen, wenn du uns Segen schenkst. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten. Segne du selber, reden und hören deines heiligen und lebendigen Wortes. Amen. Ich habe diese Andacht überschrieben, das Keterum Censeo des Mose. Da werden Sie vielleicht gedacht haben, der Latzel, der muss ja mal mit den Fremdworten da kommen halt. Keterum Censeo ist so ein feststehender Ausdruck, viele werden ihn auch kennen. Das heißt, es ist ein lateinisches Wort. Im Übrigen bin ich der Meinung, das ist etwas, was vor 2200 Jahren ein römischer Politiker immer wieder gebraucht hat, der alte Cato. Immer wenn der eine Rede hielt im Senat, egal ob über Kohlköpfe, über Militärausgaben, hat er immer gesagt, Keterum Censeo am Ende der Rede. Keterum Censeo, Karthago delendam esse. Also übrigens bin ich der Meinung, Karthago muss zerstört werden. Also er hatte eine Botschaft, die kam immer wieder. Egal was war, wir müssen Karthago platt machen, sonst sind wir nicht die vorherrschende Macht. Und so nennt man etwas, was einer immer wiederholt, ein Keterum Censeo. Und das, was wir gleich hören werden in diesem Lied, aber auch schon hier, wie Mose das macht, das ist auch so ein Keterum Censeo. Das macht er immer wieder. Also das, was wir hier gleich sehen werden, halt nicht, das wiederholt er immer, auch das, was er tut. Und das, was er hier macht, ist etwas, was ihn immer wieder auszeichnet. Deshalb habe ich das so überschrieben. Das sind drei Dinge, die er immer wieder macht. Und da ist etwas ganz Wichtiges. Da kann man als Pastor eine Menge von lernen. Denn so wie Mose hier am Volk, und das ist ja nur der Urführer, wenn man fragen würde, wie ist denn nun wirklich ein guter Hirte des Volkes gewesen halt? Und wenn man ein bisschen die Bibel kennt, würde man sagen, der Mose, was ist das für ein Führer gewesen, der 40 Jahre lang dem Volk vorangegangen ist? Nicht Josef, der auch ein großer Führer war, der sagt, wie soll ich dieses Amt übernehmen von diesem Mann, von diesen Fußstapfen halt? Nicht dieser Mose, der Führer. Und wenn der so wiederholende Verhaltensmuster zeigt, wenn der Dinge immer wieder sagt, immer wieder macht, dann kann man davon lernen. Und es sind drei Dinge, die er immer wieder macht und die wir eben auch hier in diesen einleitenden Versen sehen. Erstens, Mose holt seine Leute zusammen. Zweitens, Mose ist besorgt. Und drittens, Mose warnt. Das Erste, Mose holt seine Leute zusammen. Versammelt vor mir alle Ältesten, eure Stämme und Amtleute. Alle zusammenholen, müssen die alle nochmal machen. Immer wieder versammeln, immer wieder die Leute zusammenkommen lassen, damit er ihnen das Wort Gottes sagt, damit er ihnen das einhämmern kann. Und das ist wichtig für einen Leiter, einen Pastor, dass er das immer wieder macht, dass er die Leute zusammenholt. Deshalb heißt ja auch der Beruf, den ich habe, Pastor. Was ist ein Pastor, ein Hirte? Wenn man das jetzt überträgt auf den Schafhirten, der draußen steht, der holt auch immer wieder die Schafe zusammen. Dem ist das nicht egal, wenn er eigentlich 100 Schafe hat und dann stehen abends dann nur 17 im Stall drin, dann sagt er, da kann ja was nicht stimmen. Der holt die immer wieder zusammen. Immer wieder versammeln, immer wieder zusammenholen, immer wieder das Wort Gottes sagen. Und das ist ganz wichtig. Es ist wichtig, dass die Gemeinde sich versammelt unter dem Wort. Und es ist die Hauptaufgabe des Pastors, dass er dafür sorgt, dass die Leute unter das Wort kommen. Dass das Wort, das er dann in Klarheit verkündigt, die Leute trifft, das ist nicht seine Aufgabe. Die Aufgabe, die wir als Pastoren haben, ist, Menschen unter das Wort zu führen und die Gemeinde immer wieder zu sammeln. Das ist das ganz Entscheidende. Deshalb sagt die Bibel auch, Hebräer 10, verlass die Versammlungen nicht. Ganz wichtig. Also da, wo klares Wort Gottes gepredigt wird, nicht gehen, nur weil der Pfarrer, was weiß ich, die falsche Frisur hat oder weil er vielleicht das falsche Auto fährt oder die falsche politische Ausrichtung hat. Wenn er klar das Wort sagt, nicht die Versammlung verlassen und bei den Versammlungen bleiben. Das ist ganz wichtig, dass das einfach getan wird, dass wir in den Versammlungen bleiben. Ganz, ganz entscheidend. Es ist mir immer wieder ein großer Angang, immer wieder eine große Versuchung, wo ich dann auch traurig darüber werde, wenn ich sehe, wie Konfirmanden, die einen guten Anfang gemacht haben, irgendwann nicht mehr kommen. Die hat man ja so als Konfirmator besser im Blick als andere Gemeindeglieder. Ich erinnere mich noch deutlich an so einen Konfirmanten bei uns im Siegerland, war natürlich kleiner mit den beiden Dörfern halt nicht, der hatte wirklich einen guten Anfang gemacht, dann kam der nicht mehr. Irgendwann sehe ich den im Dorf, hinterhergefahren, rangepfiffen. Ich sage, du bist ein Heini, dick versprochen mitzumachen, was ist denn los mit dir, wieso kommst du denn nicht mehr sonntags? Dann sagt er, vergesse ich nie, Olli, mach dich geschmeidig, ich gehe jetzt in die Calvary. Ich trete aber nicht aus der Gemeinde aus. Und dann habe ich zu ihm gesagt, jetzt kannst du getrost austreten. Es ist nicht wichtig, dass du in meine Versammlung kommst, in die Gemeinde, der ich als Pastor, nie meine Gemeinde. Aber Hauptsache, du bist in der Versammlung. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht entscheidend, dass die Leute bei St. Martini sind. Wichtig ist, dass Menschen unterm Wort sind, dass sie sonntags wissen, wo ihre Herde ist, wo sie hingehen. Aber wichtig ist für die Pastoren, dass sie wirklich auch Gemeinde sammeln, dass das entscheidend ist, so wie Mose das gemacht hat. Er holt die Leute zusammen. Ein zweites, was wir von Mose lernen können und was wir bei Mose immer wieder finden, was er immer wiederholt hat, ist sein Besorgtsein. Mose ist besorgt um den geistlichen Zustand seines Volkes. Das spricht hier raus. Da merkt man, der bald sterbende Mose, die Sorge, die er hat. Und das ist eine gute geistliche Sorge. Es gibt Sorgen, die sind verboten. Meine eigene Gesundheit, wie das weitergeht mit meiner Rentenversicherung, ob mein Haus in 10 Jahren noch ein dichtes Dach hat, das sind alles Sorgen, die können wir getrost und müssen wir getrost abgeben. Aber es gibt eine Sorge, die müssen gerade wir geistlichen Führer haben. Wir müssen besorgt sein um das geistliche Heil der uns anvertrauten Schafen. Und da dürfen wir niemals laissez-faire werden. So nach dem rheinischen Grundgesetz, nicht? Die Kölner und Düsseldorfer, die haben ja so eine bisschen lockere Mentalität. Es hätte ja noch immer Jodjange sagen, die ist ja immer gut gegangen, ist noch immer gut gegangen, ja, wird schon nicht so schlimm sein. So darf man als geistlicher Leiter nicht sein, sondern da muss man immer in Sorge sein. Man muss immer wachsam sein, weil der Wolf die Herde angreift. Und man muss immer die Gefahren ahnen, die kommen, denn das ist ein geistlicher Krieg, wie die Bibel sagt, in der wir stehen halt. Und die Verantwortung, die man hat für diese Zeit, da muss man wirklich in Sorge sein, dass man es der Gemeinde sagt, aber natürlich, dass man es auch mit gefalteten Händen immer wieder dem Vater im Himmel sagt, einfach diese Dinge. Paulus, um das einfach mal deutlich zu machen, als er einen Römerbrief schreibt, der ist so in Sorge um sein Volk, um das Volk Israel, dass er sagt, ich möchte verflucht und von Christus getrennt sein, wenn doch nur meine Stammesgenossen alle gerettet würden. So sehr ist er um Sorge, dass die verloren gehen. Das ist ihm so ein Angang, dass er zum Ultimativen greift, dass er sagt, ich würde verflucht sein, das würde ich in Kauf nehmen, Hauptsache die sind gerettet. Da merkt man etwas von der guten pastoralen Sorge, die eben Paulus auch treibt. Und das ist etwas wichtig, dass wir etwas gucken sollen, immer wieder auch als Verantwortliche, dass wir besorgt sind. Jetzt werden Sie sagen, ja, was hält uns denn der Latzl heute hier eine Predigt halt? Wir sind ja nicht im Pastoralkolleg oder in einem Vikarskurs. Aber auch wenn Sie keine Gemeinde und ihr keine Gemeinde leitet, aber ihr habt ja Familie, ihr habt eure Kinder und eure Enkelkinder. Und bitte, ihr kümmert euch da um ganz vieles, dass die Bausparverträge rechtzeitig bezahlt werden und das, was weiß ich, rechtzeitig geimpft wird und allen Krempel, das ist wichtig. Aber das Wichtigste, wo ihr auch immer mit Sorge tragt, dass die auf dem Weg mit dem Herrn sind, das ist das Allerwichtigste. Wenn das läuft, braucht ihr um alle Dinge nicht mehr die Sorgen zu machen. Aber da dürfen wir wirklich auch als leitende Verantwortliche Sorge tragen. Und ein drittes, Mose warnt. Das ist ein Warnruf. Das ist jetzt nicht so ein bisschen so in Watte gepackt, sondern der haut das direkt den Ältesten vor. Und er sagt, ich fürchte, dass wenn ich gestorben bin, dann werdet ihr von dem Weg abweichen. Aber dann wird Furchtbares kommen, euch wird Unheil treffen. Knallharte Warnung. Nicht so ein bisschen so nach dem Motto, so ein bisschen Optimismus, sondern immer wieder die klaren, eindeutigen Warnungen. Wenn ihr vom lebendigen Gott abfallt, dann geht alles den Bach runter, dann seid ihr verloren halt. Katastrophe passiert dann. Und da nimmt Mose kein Blatt vor den Mund. Und das machen auch die Propheten nicht. Das machen auch die Jünger im Neuen Testament nicht. Das machen nicht die Evangelisten. Das macht schon gar nicht Jesus Christus. Immer wieder diese klaren Warnungen. Immer wieder. Und ich kann gut damit leben, wenn Leute zu mir kommen und sagen, Herr Pastor Latzl, das ist ja brutal, wie Sie das sagen. Ich hatte vorgestern noch eine Beerdigung, da sprach ich auch mit jemandem, das war gut, aber es war sehr hart, was Sie gesagt haben. Ich sage, haben Sie es denn verstanden? Ja, ja, das war schon klar, das war schon eindeutig halt. Aber muss das bei einer Beerdigung, war mit den Angehörigen abgesprochen? Ich sage, ja, das muss. Das muss klar und deutlich gesagt sein. Das ist meine Verantwortung, habe ich gesagt. Gott kommt nicht eines Tages zu mir und der verleiht mir einen Orden, weil ich irgendwie schöne Worte gesagt habe. Wenn Gott klar gesprochen hat, muss ich auch klar sprechen. Wenn ich es nicht tue, wird er das Blut von den Menschen von meinen Händen verlangen halt. So einfach ist das. Deshalb müssen die Warnungen klar ausgesprochen werden, so wie das eben Mose ja auch getan hat. Und nochmal, nicht nur für den Pastor, auch möchte ich euch Mut machen, immer wieder auch klar auch die Warnungen auszusprechen. Auch wenn man gesagt hat, Mensch, ich habe das schon 20, 30 Mal erzählt. Es gibt immer wieder die Gelegenheit, auch Leuten, die nicht im Glauben sind, in der Familie, den Kindern, den Enkelkindern, auch klar nochmal die Warnung zu sagen, wenn ihr das nicht tut, euch wird Unheil treffen. Genauso ist das. Genauso wie das Volk Israel, das abgefallen ist vom lebendigen Gott, das Unheil getroffen hat, genauso ist es uns, wenn wir vom Glauben des lebendigen Herrn Jesus Christus abfallen, dann trifft uns das Unheil. Und das sind Dinge, die gilt es immer wieder zu wiederholen. Das geht darum, zu sprechen, so wie Mose das getan hat, so soll und muss es jeder Pastor tun, aber so dürfen wir das auch tun bei den Menschen, für die wir Verantwortung tragen. Das Ketrum kennen Sie, das Mose. Erstens, Mose holt seine Leute zusammen. Zweite, Mose ist besorgt. Und drittens, Mose warnt. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Ja, danke, Herr, für diese drei Verse aus dem fünften Buch Mose. Danke, dass wir uns daran erinnern lassen dürfen, wie Mose dem Volk gegenüberstand und wir in guter Manier einfach dein Volk geführt hat. Und lass uns das auch immer wieder tun, Herr, für die Menschen, wo wir Verantwortung haben, Herr, dass wir es immer wieder versuchen, unter deinem Wort zu sammeln, dass wir auch versuchen, Sorge zu tragen für das geistliche Heil anderer. Und wenn sie auf falschen Wege gehen, Herr, dass wir wirklich auch klar und deutlich die Dinge aussprechen, die nicht in Ordnung sind. Danke, dass du uns Vorbilder schenkst in deinem Wort, Herr. Wir loben und preisen dich darüber, Herr. Amen. So, möchte gerne mit Ihnen und euch singen, 311, noch dringt Jesu frohe Botschaft. Da hat der Stefan eben gesagt, das können wir eigentlich auswendig singen lassen. Und ja, das ist eins der Lieder, das lasse ich ganz häufig singen. Und wenn ich mal nicht mehr bin in Martini, dann sagen die Leute, oh, das hat der Latzl hier immer singen lassen. Da kommt ganz viel von guter Botschaft raus. Und wir haben ja momentan Evangelisationszeit. Wir machen ja gerade Straßenevangelisation morgens hier mit The Turning. Da passt das sehr gut zu dem, was wir momentan als Gemeinde mit unterstützen. 311, noch dringt Jesu frohe Botschaft. Bring Jesu frohe Botschaft in die Dunkelheit.
sind alle Orten guten aufgestellt. Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt, dass es einen Weg aus Schuld und Elend gibt. Jesus Christus, Heiland und Erlöser, schlag für dich ab und dich, der du abseits stehst. Lass dein Sagen, lass des Zweifels Fragen, denn dein Weg wird hell, wenn du mit Jesus gehst. Hat dich Gott erkannt. Oft hast du dir im Herzen schon ein Wort gebrannt. Hell und dunkel deines Weges sind ein Blick nach Haus. Und noch immer weichst du seiner Liebe aus. Und Erlöser, starb für dich, ab und dich, der du abseits stehst. Lass dein Sagen, lass des Zweifels wagen, denn dein Weg wird hell, wenn du mit Jesus gehst. Wenn sein Wort dich trifft, so halt dich endlich still. Sprich mit dem Vergangenen, sprich du Gott, ich will. Und das Urteil Gottes, das auf deinem Leben stand, wird erlöscht von Gottes Urteil. Jesus Christus, Heiland und Erlöser, schlag für dich ab um dich, der du abseits stehst. Lass dein Sagen, lass des Zweifels wagen, denn dein Weg wird hell, wenn du mit Jesus gehst.
Ja, wir wollen gleich uns einen Text anschauen, der ein Psalm von Mose ist, das Lied des Mose, ein ganz toller, wunderbarer Text. Aber ich habe das zum Anlass genommen, noch mal einmal etwas Allgemeines über Psalme zu sagen, über die geistlichen Lieder der Bibel, so ein Stück weit einstimmend. Auch deshalb ganz gut, weil Dr. Brill nächste Woche über den Psalm 73 sprechen wird. Da sind wir schon mal so ein bisschen aufgestellt und eingeführt. Das Wort Psalm kommt vom griechischen Psalein und das steht nicht im Hebräischen. Im Hebräischen ist das Buch der Psalmen anders überschrieben, Tehillim, das heißt so viel wie Loblieder. Aber in der griechischen Übersetzung, in der Septuaginta des Alten Testamentes, da sind die Psalme, dieses Wort überschrieben, Psalein, und das heißt so viel wie zur Laute singen und zupfen. Und das Psalterion, also das war das Gerät, die Laute, die man spielte halt, und die hat so musikalisch diese Psalme untermalt. Die Psalmen sind Gesänge, die einen wichtigen Platz im geistlichen Leben des Volkes Israel hatten und immer wieder im Tempel gesungen worden sind, auf Wallfahrten, aber eben auch im normalen Leben. Wenn beispielsweise Trauersituationen gewesen sind, dann haben Menschen im Alten Bund dort Zuflucht gesungen, genommen halt. Ich habe am Sonntag ja gepredigt über einen Psalm, der vermutlich abends gelesen wurde, der Psalm 4. Also der hat im Volk Israel eine große, große, große Rolle gespielt. Auch heute ist es noch so, dass von den 39 Büchern des Alten Testamentes in der Gemeinde Jesu dieses Buch am höchsten geschätzt wird aus dem Alten Testament.
Es ist so, kann man zum Beispiel sehen, die Gideons, die verteilen ja die Bibel, Neue Testament, muss man sich übrigens fragen. Das ist ein ganz gefährlicher Auswahl. So gut das ist, dass die das verteilen, aber die verteilen das Neue Testament und dann haben sie noch die Psalmen und manchmal die Sprüche dabei. Das ist eine gefährliche Auswahl. Da muss man sagen, ich lasse erstmal 37 Schriften weg, so nach dem Motto, die sind nicht ganz so wichtig. Aber das zeigt die Stellung, die die Psalmen haben. Und wenn ich Sie fragen würde, was sind denn so Ihre Lieblingsstellen in der Bibel, da würde ich denken halt, ich weiß nicht, wir sind heute Abend, was nicht, 58 Leute oder sowas halt nicht, da würden Sie, ganz viele von Ihnen sagen, Psalm sowieso, Psalm sowieso. Und mit Psalmen kann man häufig ganz viel anfangen, weil die so viele menschliche Dinge einfach ausdrücken. Da ist so ganz vieles drin, wo man sich wiederfindet. Die Psalmen haben ganz unterschiedliche Hintergründe. Also es gibt verschiedene Gattungen, so sagen die Theologen. Es gibt Bußpsalme. Es gibt Lobpsalme, Dankpsalme, Lehrpsalme, messianische Psalme, Schöpfungspsalme, geschichtliche Psalme, Klagepsalmen. Es ist ganz viel an menschlichen Erleben, was in den Psalmen abgebildet wird, wo sich die Menschen ganz häufig wiederfinden können, halt können sagen, so ist es. Die Empfindung, die der Liedschreiber, der Psalmist hier hatte, die habe ich genauso und die Erfahrung, die er mit Gott gemacht hat, die wünsche ich mir genauso, als ganz vieles, was Leute eins zu eins in ihre Frömmigkeit übertragen können. Bei den Psalmen ist es so, dass ein breites Spektrum von Männern diese Psalmen geschrieben haben. Es gab Schreibergruppen, vermutlich die Söhne Korachs, das sind mehrere gewesen. Es gab den Asaf, es gab David hat sehr, sehr viele Psalme geschrieben halt. Aber eben auch Mose, Salomo, Henan haben an Psalmen geschrieben. Und wir werden gleich einen Psalm hören, einen Psalm lesen, der nicht aus dem Buch der Psalme kommt. Das Buch der Psalme ist das längste Buch der Bibel, mit 150 Kapiteln, mit Abstand das längste Buch der Bibel. Enthält auch das längste Kapitel, das ist im Psalm 119, wie ich finde, eines der stärksten Kapitel. Also wenn man mich fragen würde, was sind so, ich sage ja immer 1. Korinther 15 und Psalm 119, das sind so die ganz, ganz starken Psalmen, wo es nur um den Lobpreis des Gesetzes und der Bibel geht. Ganz, ganz, ganz tolles Wort. Aber es gibt eben nicht nur Psalme, die im Buch der Psalme stehen, also diese Lieder, sondern wir finden an vielen Stellen in der Bibel auch Psalmen, die Psalmen außerhalb des Psalter, sagt man so ein bisschen. Also zum Beispiel das Miriam-Lied, also die Schwester von Mose schreibt ja nach dem Durchzug diesen Text, dieses kurze Lied, auch ein Psalm, einer der vermeintlich ältesten Texte der Bibel, die wir überhaupt haben. Dann die Hanna, also das sind jetzt zwei Frauen, die auch Schriftstellerinnen sind, nicht nur Männer gewesen, auch Frauen, die da geschrieben haben. Die Hanna, die da formuliert halt nicht dieses Gebet, dieses Dankgebet. Jesaja 38, der König Hiskia, der da seine Krankheit und seine Rettung reflektiert. Jona, so eine Bußgeschichte, wo er da im Bauch des Fisches ist, auch ganz so richtig tief drin und dann ein ganz tolles Wort. Aber auch im Neuen Testament, ersten Kapitel des Lukas-Evangelium, Elisabeth und auch Maria, die eben auch Loblieder singen. Also die spielen in der Bibel eine große Rolle. Auch in der Liturgie, also in den Gottesdienstabläufen aller Gemeinden, ist es immer wieder so, dass Psalme eine große Rolle spielen, sei es in Lesungen, sehr häufig werden Psalme gelesen, übrigens auch im Neuen Testament. Es ist das Buch aus dem Alten Testament, das am häufigsten zitiert wird im Neuen Testament. Weit vor dem Deuteronomium, Jesaja, das sind so die stärksten drei halt, also diese drei halt, wer das Buch der Psalmen zitiert. Aber eben auch im normalen Gottesdienstablauf spielen die Psalmen häufig eine große Rolle. Wir haben ja eine reformierte Tradition. Gestern sprach ich noch mit Prils, die waren in Holland, haben da eine Zeit verbracht und haben dann von ihren Eindrücken berichtet aus den holländischen Gemeinden, wo sie waren. Da konnte ich vieles teilen, vor allen Dingen, wenn man dann in so einer Gemeinde mit 2000 Leuten sitzt, die stehen halt alle auf und die singen nur Psalmen. Die haben nicht hier Gesangbücher, die sagen uns, wieso singt ihr denn hier den ganzen Krempel, den da irgendwelche Menschen gemacht haben, lass uns doch die Lieder singen, die Gott selber gegeben hat. Nicht? Das ist schon was und da müssen wir auch als Gemeinde uns mal fragen, halt, ob wir da nicht wieder mal stärker zurückkommen sollten, weil das einfach früher so Kennzeichen auch des Reformierten war, dass wirklich nur Psalmen gesungen wurden. Also etwas ganz Wichtiges, auch heute noch ja, die Psalmlesungen halt und auch wenn wir schauen bei uns im Gottesdienst, ich habe mal so meine Gottesdienstabläufe durchgeguckt, so bin ja bald 10 Jahre hier, auch das ist das Buch, das am meisten gelesen wird von den Lesungen. Am meisten über die Psalmen, auch bei den Predigten, den höchsten Anteil hat. Ich will noch kurz etwas sagen zu den Strukturen. Ich habe das schon mal auf der Freizeit gesagt. Es ist aber auch etwas Wichtiges, dass man das mal vor Augen hat, weil das manchmal hilft, auch so einen Psalm zu verstehen. Weil vieles ist sehr, sehr gut verständlich und kann man direkt übernehmen. Aber manches klemmt auch manchmal so ein bisschen. Und da ist es manchmal hilfreich, wenn man dann auch schauen kann, dass dem eine Struktur unterliegt. So ein Lied hat ja einen Rhythmus, hat ja so ein Versmaß. Das kennen wir, wenn man, wie gesagt, hier so die Noten lesen kann. Und das ist auch eben im Hebräischen so gewesen. Und diesen Rhythmus, der dort ist halt, den nennt man einen Parallelismus. Die ganzen Psalme sind immer in einer parallelen Struktur aufgebaut. Das heißt, die erste Vershälfte bezieht sich oder hat eine Verbindung mit der zweiten. Aber diese Verhältnisse, die haben zum Teil ganz unterschiedliche Bedeutungen. Ich habe Ihnen mal so vier unterschiedliche Unterarten des Parallelismus mitgebracht. Müssen Sie sich nicht merken, aber manchmal ist es gut für die Auslegung. Man weiß, oh, hier hat, wie gesagt, Gott Wert gelegt, dass es so ausgedrückt ist. Es gibt zum Beispiel den Synonymen, also den gleichartigen Parallelismus. Psalm 36, Vers 6. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Das heißt, hier ist die erste Vershälfte, deine Güte reicht, entspricht deine Wahrheit. Und dann, soweit der Himmel ist, soweit die Wolken gehen. Das ist genau eine gleichartige Aufbau, zu sagen halt, aha, da soll verglichen werden, so ist es, so wunderbar. Gerade wenn Gott gelobt wird, ist häufig mit so einer Gleichartigkeit, wenn das so aufgebaut wird. Es gibt aber nicht nur dieses Gleichartige, es gibt auch ein Entgegengesetztes. Das Normale ist so das Gleichartige häufig, und wenn dann mal etwas kommt, was entgegengesetzt ist, dann merkt man, oh, hier will Gott deutlich machen, das eine ist so, das andere ist so. Dann macht nicht nur der Inhalt das deutlich, sondern auch die Struktur dieses Psalmes an der Stelle. Psalm 20, Vers 9, sie sind niedergestürzt und gefallen, also die Feinde, wir aber stehen und halten stand. Dass man das mal deutlich macht, auch wirklich sagt, die einen so, die anderen so, und das drückt sich auch in der äußeren Gestalt dieses Psalmes, dieses Verses dann aus. Es gibt aber nicht nur die gleichartigen, die entgegenstehenden Parallelismen, es gibt auch die weiterführenden, die sogenannten synthetischen Parallelismus. Das heißt, der Gedanke in der ersten Vershälfte wird in der zweiten Vershälfte weitergeführt. Herr, schaffe mir Recht, denn ich bin unschuldig. Ich hoffe auf den Herrn, darum werde ich nicht fallen. Also hier wird ein Gedanke weitergeführt halt, nicht? Das geht da los, dass jemand unschuldig angeklagt ist und dann sagt er, ich hoffe auf den Herrn, und dann hat er seine Zuversicht. Psalm 26, Vers 1. Und dann gibt es den sogenannten klimaktischen Parallelismus, das ist also, man nimmt ein Schlagwort, es wird ein Schlagwort aus der ersten Vershälfte in der zweiten Vershälfte aufgenommen. Bringt da dem Herrn ihr Himmlischen, bringt da dem Herrn Ehre und Stärke. Das gibt es immer wieder, es lobe Israel den Herrn, es lobe Aaron den Herrn, es lobe immer wieder, da werden so Dinge aufgenommen, die dann eben das Schlagwort, das sagt, dieses Allumfassende häufig zu sagen, dass das mit aufgenommen wird. Das sind die äußere Gestalt, und die hat aber häufig, die steht also häufig im Zusammenhang mit der inneren Aussage der Verse. Und das ist häufig auch die Schwierigkeit. Hebräisch ist ja eine sehr alte Sprache, eine einfache Sprache, viel einfacher als Griechisch. Das ist eine Bauernsprache, eine Viehtreibersprache, muss man sagen. Und die hat nicht so viel Ähnlichkeit mit dem Deutschen wie das schon das Griechische. Das ist ähnlicher. Und vieles können wir nicht gut übersetzen. Also Englisch auf Deutsch kann man relativ leicht übersetzen, das funktioniert. Griechisch auf Deutsch wird schon schwieriger und Hebräisch auf Deutsch ist viel, viel schwieriger. Und da ist es manchmal sehr schwierig, bei den Übersetzungen diesen Parallelismus zum Tragen zu bringen. Aber es ist immer wieder ein Hinweis auch für einen guten Ausleger, wenn man sagen kann und merkt einfach auch, hier hat Gott auch von dieser Liedstruktur, von dem Rhythmus klar gemacht hier, was hier die Aussage ist. Da liegt Gott dann auch im Äußeren, in der äußeren Form eine Betonung, wo man dann merkt, aha, das ist ganz besonders wichtig. Und dann ist man gut dann angetan, dass man dem man auch auslegend nachgeht. Das sind einfach so ein paar hinführende und nochmal erinnernde Dinge über die Psalme, über die geistlichen Lieder. Und wir wollen uns heute einem Psalm, einem geistlichen Lied zuwenden. Wir haben gerade schon die Einführung gehört. Also im 31. Kapitel wird nochmal erzählt, dass Mose die Ältesten zu sich gerufen hat und dass er jetzt vor deren Augen und diesen Ohren anfängt, dieses Lied zu singen. Auch dieses muss man sich mal vorstellen. Da ist dieser uralte Mann und kraftlos geworden so ein Stück weit, aber jetzt stimmt dann nochmal ein Lied an. Und das ist auch was ganz Interessantes, auch so ein Lied zu singen, um etwas deutlich zu machen, dass Gott auch seine Botschaft darüber transportiert, hätte auch sein können, er hätte es einfach nur gesagt. Nein, er singt es. Und da wissen wir heute, dass gesungene Dinge für viele Menschen, gerade wenn sie Analphabeten sind, noch tiefer hineingehen. Das wissen Sie alle. Da hört man irgendein düsiges Lied im Radio, das hat man vor 20 Jahren gehört und auf einmal singt man da 2, 3 Strophen mit. Das ist drin, man hat es gar nicht aktiv gemacht, das bleibt so drin. Also die gesungenen Dinge sind häufig tief. Und auch wenn ich jetzt fragen würde, welche Texte könnt ihr und sie denn auswendig, dann würden viele von Ihnen sagen, ja, also aus dem Römerbrief nicht ganz so viel. Aber die Psalmen, Psalm 1, Psalm 23, Psalm 103, da geht ganz vieles runter, das ist einfach eingängig. Und deshalb denke ich mal, meine Spekulation, aber hat Gott Mose hier singen lassen, damit sie sich das einfach auch merken. Ich lese jetzt eine ganze Ecke von Versen, das ist einfach ein sehr langes Lied, insgesamt 47 Verse, aber das wollen wir in Gänze hören, dieses wunderbare Wort, und dann komme ich zu der Auslegung. Deuteronomium, also 5. Buch Mose, 32. Kapitel, Vers 1 bis 47. Merkt auf, ihr Himmel, ich will reden auf die Erde, höre die Rede meines Mundes. Meine Lehre rinne wie der Regen und meine Rede riesle wie der Tau, wie der Regen auf das Gras und wie die Tropfen auf das Kraut. Denn ich will den Namen des Herrn preisen. Gebt unserem Gott allein die Ehre. Er ist ein Fels. Seine Werke sind vollkommen. Denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Das verkehrte und böse Geschlecht hat gesündigt wider ihn. Sie sind Schandflecken und nicht seine Kinder. Dankst du so dem Herrn, deinem Gott, du tolles und törichtes Volk? Ist er nicht dein Vater und dein Herr? Ist nicht er allein, der dich gemacht und bereitet hat? Gedenke der vorigen Zeiten und hab Acht auf die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht. Frage deinen Vater, der wird es dir verkündigen, deine Ältesten, die werden es dir sagen. Als der Höchste den Völkern Land zuteilte und der Menschen Kinder voneinander schied, da setzte er die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israels. Denn des Herrn Teil ist sein Volk, Jakob ist sein Erbe. Er fand ihn in der Wüste, in der dürren Einöde sah er ihn. Er umfing ihn und hatte Acht auf ihn. Er behütete ihn wie sein Augapfel. Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, so breitete er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Der Herr allein leitete ihn und kein fremder Gott war mit ihm. Er ließ ihn einherfahren über die Höhen der Erde und nährte ihn mit den Früchten des Feldes und ließ ihn Honig saugen aus dem Felsen und Öl aus hartem Gestein. Butter von den Kühen und Milch von den Schafen samt dem Fett von den Lämmern, feiste Witter und Böcke und das Beste vom Weizen und tränkte ihn mit edlem Traubenblut. Als aber Jeschurun ist ein Hohnwort für Israel, das heißt so der Rechthabende im Prinzip halt nicht, also kann auch sagen Israel, als Jeschurun fett ward, wurde er übermütig. Er ist fett und dick und feist geworden und hat den Gott verworfen, der ihn gemacht hat. Er hat den Fels seines Heils gering geachtet und hat ihn zur Eifersucht gereizt durch fremde Götter, durch Greuel hat er ihn erzürnt. Sie haben den bösen Geistern geopfert und nicht ihrem Gott, den Göttern, die sie nicht kannten, den Neuen, die vor kurzem erst aufgekommen sind, die eure Väter nicht geehrt haben. Deinen Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen und hast vergessen den Gott, der dich gemacht hat. Und als es der Herr sah, ward er zornig über seine Söhne und Töchter und er sprach, Ich will mein Antlitz vor ihnen verbergen und will sehen, was ihnen zuletzt widerfahren wird. Denn es ist ein verkehrtes Geschlecht, es sind untreue Kinder. Sie haben mich gereizt durch einen Nicht-Gott, durch ihre Abgötterei haben sie mich erzürnt. Ich aber will sie wieder reizen durch ein Nicht-Volk, durch ein gottloses Volk will ich sie erzürnen. Denn ein Feuer ist entbrannt durch meinen Zorn und wird brennen bis in die unterste Tiefe und wird verzehren das Land mit seinem Gewächs und wird anzünden die Grundfesten der Berge. Ich will alles Unglück über sie häufen. Ich will alle meine Pfeile auf sie schießen. Vor Hunger sollen sie verschmachten und verzehrt werden vom Fieber und vom jähen Tod. Ich will der Tiere Zähne unter sie schicken und der Schlangen Gift.
Draußen wird das Schwert ihre Kinder rauben und drinnen das Schrecken, den jungen Mann wie das Mädchen, den Säugling wie den Greis.
Ich hätte gesagt, es soll aus mit ihnen sein. Ich will ihre Namen tilgen unter den Menschen, wenn ich nicht den Spott der Feinde gescheut hätte.
Ihre Widersacher hätten es nicht erkannt und gesagt, unsere Macht ist groß und nicht der Herr hat dies alles getan. Denn Israel ist ein Volk, dem man nicht mehr raten kann und kein Verstand wohnt in ihnen. O, dass sie weise wären und dies verstünden, dass sie merkten, was ihnen hernach begegnen wird. Wie geht es zu, dass einer 1.000 verjagt und zwei sogar 10.000 flüchtig machen? Kommt es nicht daher, dass ihr Fels sie verkauft hat und der Herr sie dahingegeben hat? Denn unserer Feinde Fels ist nicht wie unser Fels. So müssen sie selber urteilen. Denn ihr Weinstock stammt von Sodoms Weinstock und von dem Weinberg Gomorras. Ihre Trauben sind Gift, sie haben bittere Beeren. Ihr Wein ist Drachengift und verderbliches Gift der Ottern. Ist dies nicht bei mir verwahrt und versiegelt in meinen Schatzkammern? Die Rache ist mein. Ich will vergelten zur Zeit, da ihr Fuß gleitet. Denn die Zeit ihres Unglücks ist nah. Und was über sie kommen soll, eilt herzu. Denn der Herr wird seinem Volk Recht schaffen und über seine Knechte wird er sich erbarmen. Denn er wird sehen, dass ihre Macht dahin ist und es aus ist mit ihnen ganz und gar. Und er wird sagen, wo sind ihre Götter, ihr Fels, auf den sie trauten, die das Fett ihrer Schlachtopfer essen sollten und trinken, den Wein ihrer Trankopfer. Lasst sie aufstehen und euch helfen und euch schützen. Sehet nun, dass ich es allein bin und kein Gott neben mir. Ich kann töten und lebendig machen. Ich kann schlagen und kann heilen. Und niemand ist da, der aus meiner Hand errettet. Denn ich will meine Hand zum Himmel heben und will sagen, so wahr ich ewig lebe, wenn ich mein blitzendes Schwert schärfe und meine Hand zur Strafe greift, so will ich mich rächen an meinen Feinden und denen, die mich hassen, vergelten. Ich will meine Pfeile mit Blut trunken machen und mein Schwert soll Fleisch fressen, mit Blut von Erschlagenen und Gefangenen, von den Köpfen streitbarer Feinde. Preiset ihr Heiden sein Volk. Denn er wird das Blut seiner Knechte rächen und wird an seinen Feinden Rache nehmen und entsühnen das Land seines Volkes. Und Mose kam und redete alle Worte dieses Liedes vor den Ohren des Volkes, er und Josua, der Sohn Nuns. Als nun Mose das alles zu Ende geredet hatte vor ganz Israel, sprach er zu ihnen, nehmt zu Herzen alle Worte, die ich euch heute bezeuge, dass ihr euren Kindern befehlt, alle Worte dieses Gesetzes zu halten und zu tun. Denn es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Und durch dieses Wort werdet ihr lange leben in dem Lande, in das ihr zieht, über den Jordan, um es einzunehmen. Sehr langer Text, aber ein gewaltiger Text. Ich wollte Ihnen auch diese ganze Gewalt dieses Liedes mitbringen, mit all dem, was Mose da den Ältesten und den Führern des Volkes zu Gehör gebracht hat. Und ich habe uns 5 exegetische Schlaglichter aus diesem Lied rausgebrochen, die ich uns noch ein bisschen näher bringen möchte, um dieses Lied ein Stück weit zu erschließen. Da ist als erstes der Rahmen des Liedes. Da möchte ich nochmal lesen, die Verse 1 bis 3 und die Verse 45 bis 47. Dort heißt es, merkt auf, ihr Himmel, ich will reden und die Erde höre die Rede meines Mundes. Meine Lehre rinne wie der Regen und meine Rede riesle wie Tau, wie der Regen auf Gras und wie die Tropfen auf das Kraut. Denn ich will den Namen des Herrn preisen. So geht es los und dann beginnt er seine Rede halt, aber das ist so die Einführung. Und dann zum Schluss heißt es, als nun Mose das alles zu Ende geredet hatte vor ganz Israel, sprach er zu ihnen, also er greift dann nochmal das Wort, so quasi so ein Prolog und so ein Epilog halt nicht, nehmt zu Herzen alle Worte, die ich heute bezeuge, dass ihr euren Kindern befehlt, alle Worte dieses Gesetzes zu halten und zu tun. Denn es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Und durch dieses Wort werdet ihr lang leben in dem Land, in das ihr zieht, über den Jordan, um es einzunehmen. Der Rahmen des Liedes. Da ist es wichtig, dass das, was hier gesagt wird, dass es gültig ist vor der ganzen Schöpfung. Der Anspruch zu sagen, hier habt ihr Leben und zu Beginn
hört Himmel und Erde. Nicht nur das Volk Israel, sondern das wird ja zum Schluss, da kommen wir nachher noch drauf, auch auf die ganzen Heiden übertragen halt. Nicht? Es gilt für alle. Das ist universell geltend. Alles das, was kommt, das ist nicht nur speziell für Israel, sondern es ist wahres Wort, was für alle gilt. Deshalb ruft Mose eben auch hier im Geist natürlich, Gott ist es, der spricht halt, Himmel und Erde mit an. Die sollen das hören. Und das Entscheidende ist, noch bevor irgendetwas an das Volk geht, sagt Mose hier, warum er sagt. Er sagt es zur Ehre Gottes. Er sagt hier, denn ich will den Namen des Herrn preisen. Und dann geht es dann los, auch mit der Ehre Gottes, Gott sei geehrt. Das ist entscheidend, auch wenn wir predigen, wenn wir das Wort Gottes ausrichten, wenn ich als Pastor da bin, ist nicht als erstes entscheidend die Gemeinde, die da ist, sondern als erstes entscheidet der lebendige Gott. Ich darf niemals so weit kommen, dass ich der Menschen Knecht werde, dass ich das sage, was die Gemeinde hören will, ob es eine gläubige oder eine ungläubige Gemeinde ist, sondern immer hören, was sagt Gott mir, und mit dem, was ich predige, Gott die Ehre geben. Das ist der Rahmen. Das ist das, wo Mose drin steht. Nicht nach dem Volk gucken. Einmal macht Mose den Fehler. Einmal, wir kommen gleich noch darin zu dem Fels Gottes, halt ich. Einmal macht er den Fehler, da spricht er nicht mit Gott, sondern mit dem Volk. Und da wird er verurteilt. Dafür darf er das gelobte Land nicht sehen. Und das ist wichtig. Wir sprechen zuerst vor Gott. Dem sind wir Knecht, nicht der Gemeinde. Zu der sind wir gesandt. Das ist ganz wichtig. Und auch wenn ihr Menschen begegnet, nicht um Menschen willen irgendwas Theologisches, Religiöses, Biblisches sagen, sondern wenn man Menschen begegnet mit dem Wort Gottes, um Gottes Willen es tun. Und das ist das eben, das Wort ergeht zur Ehre Gottes. Dieses ganze Lied ist adressiert an das Volk Israel. Aber es ergeht zur Ehre Gottes. Und das gilt für alle theologische Arbeit, die wir tun, in der Predigt, wenn der Thorsten Brill hier, wenn der ein Buch schreibt halt nicht, dann sind da Adressaten, wo man denkt, die könnten das lesen. Aber es taucht theologisch nichts, wenn wir es nach Menschen ausrichten und nicht nach der Ehre Gottes. Und wenn wir es nach der Ehre Gottes und zu seinem Lob, zu seiner Ehre machen, dann wird es auch gesegnet und dann wird es auch für die Menschen zum Leben. Übrigens, wenn wir beten immer als Kirchenvorstand vor dem Gottesdienst. Und ich will nicht sagen Phrasen, sondern sie wiederholende Dinge, die ich häufig bete. Also zum Beispiel, ich bete grundsätzlich vor der Predigt, Herr, segne du selber reden und hören deines heiligen und lebendigen Wortes. Jetzt könnte ich auch ein anderes Gebet formulieren, aber das trifft für mich und da sage ich, das ist entscheidend, also kommt das immer und immer. Und wenn ich bete mit den Kirchvorstehern, dann als Pastor spreche ich immer das letzte Gebet, die sprechen dann auch mit, unsere Kirchvorsteher, dann sage ich als letztes, und lass uns gehen in den Gottesdienst, den wir feiern, zu deiner Ehre, zu deinem Lob und zu deinem Preis. Also das ist mein Gebet, dass alles, was wir dann wirklich tun, dem gerecht wird. So wie Mose das hier macht, alles muss ergehen zur Ehre Gottes. Und wenn das so ist, dann wird das Wort auch zum Lebensschaffenden. Und das ist ein ganz starkes Wort hier, der Schluss halt, dieser Rahmen, der das nochmal deutlich macht. Nun hört euch das genau an, also der macht das nochmal, es ist kein leeres Wort, sondern es ist euer Leben. Und durch dieses Wort werdet ihr leben, werdet ihr lange leben. Das Wort ist Leben. Und jetzt wissen wir ja aus dem Johannesprolog, dass das Wort Jesus ist. Am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott selber ist das Wort. Das Wort ist Jesus. Und durch das Wort leben wir. Wenn wir Begegnung mit Jesus haben wollen, brauchen wir das Wort. Und wenn wir Jesus nachfolgen wollen, müssen wir das Wort befolgen. So einfach ist das ganze Christentum, dass es sich im Wort findet halt. Und das macht eben nochmal dieser Rahmen auch deutlich, also ganz gewaltiger Rahmen, in den dieser ganze Psalm hier, in dieses Lied Mose gesetzt ist. Das ist so das Erste, das wollte ich Ihnen noch sagen, der Rahmen dieses Liedes, den ich sehr, sehr bemerkenswert finde. Ein zweites exegetisches Schlagwort, die wunderbaren Gottesvergleiche dieses Liedes. Da ist davon die Rede, dass Gott der Herr wie ein Fels ist. So heißt es, er ist ein Fels im Vers 4. Er ist ein Fels. Ein ganz tolles Wort, dass wir wissen, dass wir ein festes Fundament haben. Wenn Jesus Christus der Herr deines Lebens ist, dann hast du ein Fundament. Ein Fundament, das steht, so sagt das Jesus. Wenn dann die Stürme des Lebens kommen, Matthäus 7, und an deinem lebensfesten rütteln, da passiert dir nichts. Da wirst du krank werden, da wirst du Geld verlieren, da wird dich vielleicht auch deine Frau verlassen, da werden liebe Menschen sterben. Aber das, was dich ausmacht, das bleibt bestehen. Das ist das, unser Gott. Er ist ein Fels. Ich habe das eben ja nochmal gesagt, halt, das ist diese Erfahrung Mose. Als sie in der Wüste sind, da sagt Gott zu Mose, sprich mit dem Fels und er spricht mit dem Volk. Er wendet sich zum Volk, nicht zu Gott. Das ist immer wieder ein Bild, was gebraucht wird, Gott, der Fels. In 1. Korinther 10 wird dann gesagt, genau zu dieser Stelle eben im 4. Buch Mose, dass Christus der Fels gewesen ist, geistlich, dass Christus der Fels ist. Wir sind der Fels. Und sagen viele, ja, aber Petrus ist ja auch der Fels. Da kommen die Katholiken daher und sagen, Simon, der kriegt ja dann den Namen des Petrus. Nicht Simon ist der Fels. Simon ist nur deshalb der Fels, weil er das Bekenntnis spricht. Matthäus 16, Vers 16. Da sagen die ja, was die Leute alle erzählen, wer Jesus sei. Und dann fragt Jesus, wer sagt ihr denn, wer ich bin? Und dann sagt er, du bist der Christus. Also du bist der Gesalbte, du bist der Sohn Gottes. Und dann sagt er, weil du das gesagt hast, bist du der Fels. Und wer das sagt, der ist Fels, weil er Glied am Felsen ist, weil er Glied am Leib Christi ist, weil das kann dir nur der Heilige Geist offenbaren, dass Jesus der Christus ist. Und wenn du das sagst, bist du Glied am Leib Christi und dann hast du Felsengrund. Nicht? Wir haben einen Gott und Herr, der Fels ist. Gott sei Dank habt ihr, die ihr zu Jesus gehört, ein festes Fundament in eurem Leben. Ein zweites an wunderbaren Gottesvergleichen hier im Lied ist immer wieder die Rede davon, dass Gott der Herr wie ein Vater ist. Ist er nicht dein Vater und dein Herr? Ein Bild, das die ganze Bibel durchzieht, dass eben der lebendige, heilige Gott zu uns ist wie ein Vater. Vater unser, das Gebet, was Jesus liegt, sagt Gott selber, das ist wichtig, dass ihr in diesem Geist mich anspricht. Vater unser, du unser geliebter Vater. Das aber, das ist ja ein Wort, das heißt noch mehr als Vater, lieber Papi, so würde er es besser übersetzt. Also eine ganz intensive, intime Beziehung, so wie ein kleines Kind zu einem wirklich treusorgenden Vater, so ist Gott zu uns. Und wenn du nichts heute Abend aus der Bibelstunde mitnimmst, dann bitte das, dass du nochmal neu gehört hast, der lebendige Gott in Jesus Christus, der Schöpfer Himmels und Erde, der hat dich lieb, wie ein guter Vater sein Kind lieb hat. Was ganz Wunderbares, dass wir geborgen sind, das ist was ganz, ganz Wunderbares. Da kommen immer Leute her und sagen, ja, wir dürfen nicht mit diesen Gottesbildern arbeiten, was machen wir denn mit den armen Menschen, nicht, die so einen furchtbaren Vater hatten, die ihren Vater gar nicht kennen, alles. Ja, ich sage, gerade erst recht für die Leute ist das ja wichtig. Schön, wenn du hier auf Erden einen netten Vater hattest, gut, aber unser Vater im Himmel ist viel, 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 viel besser als der beste Vater. Und das Recht für Menschen, die keinen guten Vater hatten. Halleluja, es gibt einen richtig guten Vater, unseren lebendigen Gott, und da darf man sich drüber freuen. Und das ist nicht so ein Versager wie der dich vielleicht verlassen hat oder der dich geprügelt oder sonst irgendwas gemacht hat. Nicht, Halleluja, wir haben einen Gott und Herr, der zu uns ist, wie ein guter Vater, Lukas 15 halt nicht, mit allem Mist, den wir machen, der nimmt uns an in unserem Schlamm, in unserem Dreck, wenn wir bei den Huren waren, das Geld durchgebracht haben, mit Brassen halt nicht, da läuft er uns entgegen und nimmt uns in die Arme und feiert ein Fest mit uns. So ist unser Gott und Herr zu uns, er ist wie ein Vater. Und ein anderes Bild, das mir sehr, sehr gut gefällt. Gott, der Herr, ist wie ein Adler, der seine Jungen behütet. Da heißt es hier im Vers 11, wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihn schwebt. So breitet er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Adler sind gewaltige Tiere, da wo ich immer jage. In Usedom haben wir eine Menge Seeadler. Das ist ein gewaltiges Tier, das ist prachtvoll, das ist eine perfekte Schöpfung. Also wenn man so ein bisschen Spaß an Vögeln hat, das ist toll. Und die Krönung der Vögel, das sind nun mal die Greifvögel, und die Krönung der Greifvögel, das sind die Adler. Und wenn man so einen Adler sieht, vielleicht haben Sie den schon mal gesehen in so einer Vogelwarte oder sowas. Perfekt. Und das sind kraftvolle, schnelle Tiere. Und die haben ein Interesse natürlich, wenn sie Junge haben, dann behüten die, dann verteidigen die ihren Horst halt. Und das ist so ein tolles Bild. So ist Gott zu mir. Ganz wunderbar. So wie ein Adler auf seine Jungen aufpasst. Und dann greift er alles an, wenn dann die Raben kommen oder wenn irgendwas ist halt. Oder auch wenn Menschen versuchen, an den Horst zu gehen halt nicht. So passt der lebendige Gott auf mich auf. Ganz, ganz tolles Bild. Also wunderbare Gottesvergleiche, die hier in dem Moselied gefunden werden. Übrigens auch das nochmal wichtig, Sie wissen, also bei uns an der Tür hängen ja, wenn man reinkommt, diese vier Evangelisten-Symbole halt, nicht? Stier, Mensch, Adler und, jetzt muss ich überlegen, Löwe, ganz genau. Und der Adler ist eben der Logos, der steht für den Logos, eben für das Wort, auch ein toller Vergleich halt im Griechischen. Ein drittes exegetisches Schlaglicht, die Fehler des Volkes, die in dem Lied benannt werden. Das Tolle ist, dass wir immer wieder schauen, wenn wir auch gucken auf die Geschichte Israels, dann können wir natürlich sagen, was ist historisch passiert, damals vor 3.500 Jahren, aber wir dürfen eben lernen, dass das, was im alten Bund schiefgegangen ist, genauso im neuen Bund schiefgehen kann. Ganz vieles bildet sich dort ab, wie bei uns, das ist an vielen Dingen, ob es bei der Beschneidung und der Taufe ist, bei vielen Dingen, immer wieder finden wir dasselbe. Und hier sehen wir eben auch die Fehler des Volkes im Verhältnis zu Gott. Und die werden hier klar benannt. Das Erste, das Volk ist fett und übermütig geworden. Also hier geht es nicht darum, dass die Israeliten dann einmal, was weiß ich, einen Body-Mass-Index hatten, alle von 30, das nicht, sondern das ist geistlich gesehen. Die waren überheblich. Als aber Jeschurun fett ward und wurde er übermütig. Er ist fett und dick und feist geworden und hat Gott verworfen, der ihn gemacht hatte. Es geht darum, dass in der Wüste haben sie ihre Abhängigkeit gespürt. Sie wussten, ohne diesen lebendigen Gott, ohne Wachtel und Manna geht es nicht. Wir sind angewiesen auf ihn. Aber als sie dann ins gelobte Land kamen, da haben sie gedacht, nur nach einer Weile, was sind wir denn für Helden? Nicht? Und wir haben doch alles, unsere Äcker und unsere Vieh und alles läuft ja so gut, nicht? Und dann, was braucht man da, einen lebendigen Gott? Und dann wird man übermütig gegenüber diesem Gott. Nach dem Zweiten Weltkrieg, das berichten die alten Pastoren, auch alte Brüder, da waren auf einmal die Kirchen wieder voll. Da hatten sie erlebt, nichts mehr zu fressen, alle Häuser kaputt. Wer kann denn jetzt helfen? Der Österreicher, der Gefreite war, nichts konnte, nur Elend brachte, der war es nicht. Auf einmal war wieder dieser Gott aktuell. Aber je mehr es diesem Gott, je mehr es dem Volk gut ging, dann braucht man auch diesen Gott nicht mehr. Das ist das alte Lied. Der Widersacher kommt. Also, wenn der Widersacher Gemeinde angreifen will, macht das erst immer so mit Verfolgung und mit Blut. Schlimm. Aber viel schlimmer ist, wenn der Widersacher irgendwann sagt, die können frei Evangelium haben, ich hau denen so viel Geld und Luxus rein, dann brauchen die irgendwann Gott nicht mehr, da gehen die von alleine weg, da werden die dieses Gottes überdrüssig. Wir sind heute ein Volk, die Gottes überdrüssig geworden sind. Heute sind die Menschen wieder die alles können. Genauso wie das Volk Israel. Sie sitzen fett in ihren Häusern und glauben, sie können alles und vertrauen ihren Politikern und Politikerinnen und glauben, die könnten alles und können doch nichts. Fett und übermütig wird das Volk und vergisst Gott. Das ist etwas, eine ganz große Katastrophe. Und dann kommt das Schlimme noch dazu. In der Fettheit und Übermütigkeit kommt das Zweite. Man wendet sich den fremden Göttern zu. Genau wie heute dasselbe Lied. Vor 50 Jahren ist das eine evangelische Stadt gewesen. Heute muss man sich fragen, wann haben wir denn mehr Muslime als Protestanten hier in dieser Stadt? Da werden die Buddha-Statuen in den Bürgerparks aufgebaut halt und allen Orten Multikulti. Erst recht in der Kirche. Alles zusammen müssen wir machen. Da werden in den Kirchen der Allahruf praktiziert. Krank, fett und übermütig. Total krank. Das sind genau dieselben Fehler. Die Menschheit, das ist ja das Tolle, ändert sich nicht. Die haben irgendwann Telefone und haben Autos und Flugzeuge. Klar, das hatten sie früher nicht. Aber das, was den Mensch angeht, den Zorn, die Liebe, den Hass und vor allen Dingen die Fehler gegenüber Gott, das ist dasselbe Lied, wie es vor 3.500 Jahren war. Und das ist eben auch eine Sache. Die Zuwendung zu den fremden Göttern aus der Überheblichkeit, sagt man, wir probieren es mal aus, so wie das Volk Israel da. Ja, wir wollen Yahweh nicht verlassen, ist alles gut. Aber so ein bisschen Astarte und so ein bisschen Baal ist ja auch in Ordnung. Und das erleben wir heute auch in unserem Volk. Ja, also Christentum ist gut, Bergpredigt, hat ja keiner was gegen. Aber so ein bisschen Buddha, Mensch, diese Meditation ist doch wunderbar, hat doch nichts, so ein bisschen Taoismus, so ein bisschen alles genau dasselbe Lied, Zuwendung zu den fremden Göttern, großer, 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 großer Fehler. Und dann wird Gott vergessen. Dein Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen und hast vergessen den Gott, der dich gemacht hat. Das erleben wir auch, eine Gottvergessenheit. Gott wird immer mehr vergessen. Wir haben ja in der letzten Stunde über das Kirchenjahr gesprochen. Und das Kirchenjahr, das haben wir auch gemerkt, nicht jedermann hat da die gleiche Ansicht drauf, aber ich sage, das war etwas Gutes, weil es eine Kultur des Erinnerns ist und das brauchen wir. Und wenn wir das nicht haben, dann vergessen wir Gott. Dann gehen die Leute hin, dann sagen die zwar, ja, so 40 Tage nach Ostern ist frei, hat aber keine Ahnung, warum es frei ist. Da ist ja Vatertag. Wenn man Leute fragt, was ist am Vatertag, da läuft der Vater mit seinen Arbeitskollegen, dann saufen die sich die Hucke voll halt. Nicht? Das ist Herrentag, der wird aus dem Herrentag. Also wird dann Vatertag. So sind die Leute. Gott wird vergessen. Und das kennen wir von all den Festen, spielt keine Rolle. Das geht immer weiter runter, ein Gott wird vergessen. Vor 50 Jahren, da konnten sie eine Umfrage machen, hier am Marktplatz konnten die Leute fragen, was war denn Pfingsten? Da wussten es vielleicht auch nicht alle, aber viel, viel mehr, als wenn sie es heute fragen. Unser so hochgebildetes Land, wir bilden uns so viel ein, was wir alles wissen und was an alles Bildung und Möglichkeiten, aber wir haben Gott in vielen Bereichen vergessen. Das ist der Fehler, der hier klar benannt wird, damals wie heute. Und über diese Fehler kommt der Zorn, der hier in diesem Lied angekündigt wird. Der Zorn wird angekündigt. Er sagt ganz klar, ist ein Feuer entbrannt und mein Zorn wird kommen. Und das sagt Gott eben auch. Das ist nicht nur im Alten Bund, auch im Neuen Bund so eine Offenbarung. Der Zorn Gottes wird kommen und er wird ihn vollziehen. Er wird ihn mit aller Härte, mit aller Brutalität vollziehen. Nochmal, da sagen die Leute, Mensch, Pastor Latze, da merkt man, dass sie Soldat werden wollte. Sie weiden sich ja in diesen Dingen, das schmücken sie immer wieder aus. Ich sage, ich muss es so deutlich sagen, weil die Bibel spricht ja davon. Hier in dem Lied wird es klar thematisiert. Also ich lese das einfach nur nochmal vor, dass man das nochmal gehört hat. Denn ein Feuer ist entbrannt durch meinen Zorn und wird brennen bis in die unterste Tiefe und wird verzehren das Land mit seinem Gewächs und wird anzünden die Grundfesten der Berge. Ich will das Unglück über sie häufen, will meine Pfeile auf sie schießen. Ich will alles Unglück über sie häufen, Pfeile auf sie schießen. Vor Hunger sollen sie verschmachten und verzehrt werden vom Fieber und vom jähen Tod. Ich will der Tiere Zähne unter sie schicken und Schlangengift. Draußen wird das Schwert ihrer Kinder rauben und drinnen die Schrecken der jungen Männer und des Mädchen sein, den Säugling wie den Greis. Also der Zorn Gottes ist eine Realität und da dürfen wir von nicht schweigen. Das war so und davon müssen wir sprechen halt. Und über das Gottlose, Gottlosigkeit, den Götzendienst kommt der Zorn Gottes über sein Volk. Und auch das ist etwas wieder, es ist nicht das Volk, den den Zorn abwendet. Hier im Alten Bund ist es so, er vertilgt sie deshalb nicht, weil er sagt, sonst haben die Fremdvölker Grund zu sagen, wir haben sie besiegt. Deshalb macht das nicht. Und auch den Zorn über unser Volk werden wir nicht abwenden, weil wir irgendwie gut werden, sondern der Zorn Gottes lässt sich nur durch Jesus Christus wiederum durch etwas ganz anderes abwenden halt. So ist das auch im Neuen Bund. Ein fünftes und letztes als endzeitlichen Schluss des Liedes, der fünfte Schlagwort, ein endzeitlicher Schluss des Liedes. Das ist so toll, dass hier man die Dinge natürlich nicht nur lesen und hören kann, wie sie gewesen sind, dass man sagt, okay, vor 3.500 Jahren, das hatte Gültigkeit für Israel. Nein, auch für das Israel im Neuen Bund, für uns hat das Gültigkeit. Da dürfen wir so vieles sehen. Die Wahrheit ist, und das war es damals wie heute, dass Gott, der Herr, seinem Volk Recht schaffen wird am Ende. Hier heißt es, denn der Herr wird seinem Volk Recht schaffen und über seine Knechte wird er sich erbarmen. Und das durfte Israel hören als Perspektive. Und das dürfen wir auch hören, wissend, dass diese Welt eines Tages zu Ende geht. Wir dürfen auch hören und wissen, dass am Ende der Zeiten die Feinde vernichtet werden. Und das durfte Israel hören, das durfte Israel auch erleben, dass die Babylonier auch vernichtet wurden halt. Aber das dürfen wir eben auch wissen halt, dass der Herr eines Tages seine Feinde vernichten wird. Und dass es eben so ist, wie es hier geschrieben ist, dass er am Ende, dass er die Heiden mit in den Lobpreis hineinnehmen wird, in den Lobpreis über sein Volk, dass er zu ihm gehört in Jesus Christus. Und dann sind wir da beim Lobpreis Jesu Christi wieder halt, nicht? Preiset ihr Heiden sein Volk, denn er wird das Blut seiner Knechte rächen, wird an seinen Feinden Rache nehmen und in Süden das Land seines Volkes. Also hier ist zum Schluss des Liedes nochmal so ein ganz so ein eschatologisches und endzeitliches Moment, was da drin aufblitzt. Das so fünf Schlaglichter aus diesem gewaltigen Lied des Mose. Und ich möchte mit einem ganz persönlichen Schluss einfach hier da den Punkt gleichsetzen. Wenn man so einen gewaltigen Text hat, da kann man viel, viel mehr draus machen, noch ganz anderes zu sagen. Aber es ist ja, wenn man Bibellese hat, ist so eine Frage, wenn man zu Hause sitzt, wie kommt man da ran? Da kann man natürlich sagen, ich nehme jetzt die Wuppertaler Studienbibel, lese das alles. Die Zeit hat nicht jeder. Ist aber eine gute Sache, wenn er das macht. Man kann auch durch meinen Pastor anrufen, wenn man gewisse Dinge nicht verstanden hat. Aber ich möchte euch eine und Ihnen eine Sache mitgeben, was ich häufig mache. Und zwar, wenn ich lese ja auch jeden Tag ein Kapitel Altes, ein Kapitel Neues Testament, so wie ich euch das immer wieder auch anrate, dann ist es so, dass ich ganz häufig hingehe und sage, ich lese so einen Text und dann lese ich den nochmal und ich nehme drei Dinge raus, die mich ansprechen. Drei Verse und dann belasse ich es einfach dabei. Und die bewege ich weiter in meinem Herzen. Ich sage, das nehme ich jetzt mit. Ich habe eine ganz lange Zeit auch die Dinge auf Karteikarten aufgeschrieben. Drei Punkte aus dem Alten, drei Punkte aus dem Neuen Testament. Und ich habe jetzt einfach nochmal gedacht, Mensch, wenn ich jetzt diesen Text lese, habe ich gedacht, wenn ich zu Hause jetzt wäre, hätte den in der persönlichen Bibellese gehabt, dann wären es die drei Textverse gewesen, die mich angesprochen hätten, wo ich sage, die springen mich so richtig an und mit denen hätte ich mich dann weiter beschäftigt. Das erste ist der Vers 11, wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihn schwebt, so breitet er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Tolles Bild, mein Konfirmationsspruch ist ja Jesaja 40, Vers 31 halt nicht, die auf den Herrn haben, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Das ist so ein Bild, das mir ganz nahe ist. Und ich sage als Jäger so und Liebhaber von Greifvögeln, bam, Bild, nicht so ist Gott zu mir, wie ein Adler, der auf seine Junge aufpasst. Das wäre der erste Vers. Der zweite Vers, der mich sehr angesprochen hat, seht nun, dass ich es allein bin und es ist kein Gott neben mir. Ich kann töten und lebendig machen. Ich kann schlagen und kann heilen und niemand ist da, der aus meiner Hand errettet.
ganz starker Vers auch, dieses zu wissen für mich, Gott kann töten und kann lebendig machen. Der hat mich lebendig gemacht, kommt auch irgendwann der Tag, wo er mich töten wird, nicht? Da wird er mein Leben abberufen, hier auf der Erde, geht dann ja weiter in die Ewigkeit halt, nicht? Aber so ist der lebendige Gott und der kann schlagen, der kann heilen und ohne den kann ich nichts machen. Und wenn der nicht will, habe ich keine Rettung. Auch nochmal ein gewaltiges Gottesbild, was mich angesprochen hat. Und ein letztes Wort, das mich sehr, sehr angesprochen hat, das, was ich eben schon mal bei der Rahmung angesprochen hat. Es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Und durch dieses Wort werdet ihr lange leben in dem Lande, in das ihr zieht über den Jordan, um es einzunehmen. Das ist eine Sache, Mensch, da finde ich so mich mit meiner ganzen Theologie, mit meinem ganzen Glauben wieder nicht, so ist die Bibel. Das ist kein leeres Wort, das ist nicht irgendwie ein Text von einem Schlagersänger, der irgendwie singt, das war das Lied des Mose. Es ist ein gewaltiges Wort, in dem Leben ist, weil es Jesus Christus selber ist. Das nochmal so als Hinweis, dass wir bei einer persönlichen Bibellese das, was ich so an Extrakt rausgezogen hätte. Wir haben 8:30 Punktlandung heute. Ich verabschiede mich von den lieben Geschwistern, die uns übers Internet zugeschaltet sind. Wünsche Ihnen gottesreichen Segen und in einer Woche machen wir weiter mit Dr. Prill und dem Psalm 73.